Ich würde gerne diese Verstaubtheit ein bisschen mehr aufheben in der Finanzbranche und mehr den Fokus auf eine Ergebnisorientiertheit. Das würde ich mir wünschen. Ich finde, das sollte was sein, wo wir alle mehr dran arbeiten müssen.
The Portfolio People. Liebe Zuhörer, heute begrüßen wir eine Frau, die den Weg von der Schweiz über Goldman Sachs bis an die Spitze bei Edmondo Rothschild Asset Management gegangen ist. Regine Wiedmann teilt mit uns ihre Erfahrungen aus mehr als 17 Jahren in der Finanzbranche. Wie hat sich ihr Blick auf die Branche verändert? Und welche Rolle spielen Mut und Erfahrung in Führungspositionen? Wir sprachen auch über Karrierewege, Infrastrukturinvestments und Diversität. Seien Sie gespannt auf ein Gespräch, das fachliche Tiefe und persönliche Einblicke verbindet. Doch vorher geht es noch kurz zur Werbung.
Der Infrastructure Debt Fonds Benjamin de Rothschild Infrastructure Debt Generation, kurz Bridge, finanziert Infrastrukturprojekte mit ökologischem Mehrwert. Er zählt zu den 10 weltweit führenden Plattformen für Infrastrukturfinanzierung, ist europaweit der größte unabhängige Anbieter und hat sich schon auf die Energiewende konzentriert, als es diesen Begriff noch gar nicht gab. Dieses Jahr feiert Bridge sein 10-jähriges Bestehen. Seit der Gründung im Jahr 2014 wurden Investitionen von mehr als 6 Milliarden Euro strukturiert und für Infrastrukturfinanzierungen bereitgestellt. Die Projekte in mehr als 20 Ländern und Sektoren sind breit gestreut. Investiert wird beispielsweise in erneuerbare Energien, Energieeffizienz, digitale Infrastruktur, Versorger mit Fokus auf Dekarbonisierung und umweltfreundliche Mobilität. Derzeit wird der sechste Bridge-Fonds, Bridge 6, mit 3 verschiedenen Strategien aufgelegt. Dieser Fonds strebt ein Kapitalvolumen von 2,5 Milliarden Euro und Renditen, je nach Besicherung, zwischen 6% und über 11% an. Neugierig? Mehr erfahren Sie unter edmond-de-rothschild.com.
Risikohinweis: Die Inhalte dieses Podcasts beinhalten keine Kaufempfehlungen, sondern dienen ausschließlich der Information und Unterhaltung. Es handelt sich dabei um keine Anlageberatung. Und jetzt geht's los. Regine, deine Stimme kennen die Hörer ja schon von den vorherigen Episoden, weil Edmondo Rothschild Sponsor dieser Podcast-Staffel war. Danke erst nochmal dafür. Erkläre doch mal unseren Zuhörern, wer bist du, was machst du und was macht dein Unternehmen?
Gerne. Ich freue mich, dass ich heute hier sein darf. Ja, wer bin ich? Ich bin Regine Wiedmann, bin seit über 17 Jahren in der Finanzbranche. Ich komme aus dem Asset Management. Ich bin im Asset Management groß geworden. Ich war einen Großteil meiner Zeit in der Schweiz, habe dort vornehmlich Erfahrung gesammelt bei kleineren Häusern, war unter anderem bei der Tiberius Asset Management, ein kleines Rohstoffinvestmenthaus, war dann selbstständig mit dem Felix Zulauf zusammen, ist ein bekannter Makroökonom, hat eine eigene Investment Management Boutique, also bringe vornehmlich Erfahrung im Aufbau von neuen Kunden in der Dachregion und in deutschsprachigen Ländern mit. Habe dann einige Zeit bei Goldman Sachs Asset Management gearbeitet und das ist auch der Grund, warum ich dann hier zu Edmond Rothschild Asset Management gekommen bin. Meine damalige Chefin Marie Jacot ist gewechselt nach 17 Jahren Goldman Sachs Asset Management und leitet jetzt hier den globalen Vertrieb. Und daher bin ich eben auch hier. Was machen wir hier? Edmond Rothschild Asset Management, also wir sind der französische Zweig, das französische Haus. Die Niederlassung gibt es hier schon sehr lange. Wir sind hier seit 12 Jahren. Ich bin jetzt seit 3,5 Jahren dabei und wir haben hier ein 13-köpfiges Team, ist relativ groß und wir wollen hier im deutschen Markt weiter wachsen. Wir wollen signifikant größer werden und vor allem unseren Namen in Verbindung mit der Investmentphilosophie bekannter machen.
Über eure Pläne sprechen wir gleich nochmal ausführlicher. Wie lange bist du denn jetzt in Frankfurt dann, wenn du in der Schweiz eigentlich in der Finanzbranche groß geworden bist?
Ja, also in der Schweiz war ich 10 Jahre insgesamt in schönen Zug. Ich bin dann nach Frankfurt 2018 gekommen. Also jetzt auch schon seit 6 Jahren, seit ich bei Goldman Sachs dann damals angefangen habe.
Was vermisst du am meisten aus der Heimat?
Also meine Heimat ist ja eigentlich in Stuttgart.
Ach, okay.
Komme ursprünglich aus dem Schwabenland. Und da vermisse ich nichts, weil ich immer regelmäßig, ist nicht so weit, weil ich regelmäßig immer in Stuttgart nach wie vor bin, mit meinem Mann zusammen. Von der Schweiz, was vermisse ich da? Naja, die Schweiz ist natürlich, ich will mal immer sagen, man fühlt sich eigentlich in der Schweiz wie in so einer schönen Bubble, weil immer alles, es ist unglaublich schön. Also man hat, wenn man gern draußen ist, und da bin ich gern draußen in der Natur, gibt es unglaublich viel zu machen und es ist ein tolles Land.
Das stimmt, immer ein See vor der Tür, ein Berg im Rücken, so alles pünktlich. Ja, okay. Du bist jetzt seit einer Weile Head of Distribution für die Dachregion bei Edmond de Rothschild Asset Management. Was reizt dich denn an dieser neuen Aufgabe besonders?
Genau, ich habe angefangen, für Deutschland und Österreich den Vertrieb hier aufzubauen. Und da ich natürlich eben 10 Jahre in der Schweiz gelebt habe und den Schweizer Markt sehr gut kenne, ist es jetzt natürlich sehr schön, dass mir die Schweiz eben zusätzlich auch noch anvertraut wurde. Was mich daran reizt, ist, dass ich eben die Erfahrung aus dem Markt mitbringe und weiß, vor allem auch aus der Schweizzeit, wie man eben neue Märkte aufbaut. Und mir macht es unglaublich Spaß. Deswegen auch die Aufgabe hier in Deutschland, Österreich, insgesamt in der Dachregion die Aufbauarbeit zu leisten, also unseren Kunden sozusagen, unsere Brand und unser Können näher zu bringen.
Station bei Goldman, bei Edmond, Tiberius hast du gesagt, Schweiz, Stuttgart aufgewachsen, Frankfurt. Wenn du auf deine ganze Karriere zurückblickst, welche Erfahrungen helfen dir denn in deiner jetzigen Position am meisten?
Ich glaube, man gewinnt einfach mehr Sicherheit im Lauf der Zeit. Am meisten hilft mir wirklich die Erfahrung, dass man sich nicht mehr so schnell verunsichern lässt. Also am Anfang, wenn man Dinge neu macht, also nicht, dass mir da jemals der Mut oder so dazu gefehlt hätte, aber man hinterfragt dann einfach viel mehr. Bin ich da jetzt in der richtigen Richtung unterwegs? Mache ich das auch richtig? Habe ich jetzt auch die Kunden richtig angesprochen? Habe ich jetzt die richtige Art angewendet? Also wir sind ja in einem People's Business. Das ist ja eigentlich das Herzstück sozusagen von dem, was wir im Vertrieb tun und vor allem auch in meiner Rolle und ich mit meinem Team zusammen. Und da habe ich jetzt vor allem, würde ich mal sagen, den Vorteil, dass ich jetzt aus der Erfahrung her schöpfen kann. Das gibt unglaublich viel mehr Sicherheit und der Fun-Faktor wird größer.
Also ein gutes Bauchgefühl quasi.
So ist es.
Du bist eine von leider immer noch wenigen Frauen in einer Führungsposition in der Asset-Management-Industrie. Wie hat sich denn deiner Meinung nach der Diskurs über Diversität im Allgemeinen in der Finanzbranche in den letzten Jahren verändert? Wie nimmst du das wahr?
Also ich muss sagen, ich kam ja 2006 in die Finanzbranche, da war davon noch nicht so wirklich die Rede. Ich muss aber sagen, dass ich hatte das Glück, dass ich nie dadurch jetzt eine Benachteiligung erfahren hätte. Ich hatte das Glück, dass ich sowohl von weiblichen als auch männlichen Managern und das Umfeld immer gleich gefördert wurde, Gott sei Dank, im Sinne von, dass meine Leistung immer dazu beigetragen hat, natürlich mein positives Wesen, sich da entsprechend weiterkommen. Es hat natürlich jetzt in den letzten Jahren merklich zugenommen, was gut ist. Und ich finde, ich bin kein großer Fan von so festgesetzten Quoten, muss ich ganz ehrlich sagen, da ich sehr leistungsorientiert agiere. Und ich finde es immer schwierig, nur aufgrund von einer Quote eben Frauen in gewisse Positionen zu ziehen. Gleichzeitig muss ich aber auch sagen, mittlerweile braucht es wahrscheinlich mehr eine Quote, weil ich finde, dass Frauen genauso wie auch Männer auf eine andere Art entsprechend gefördert werden müssen. Also oftmals ist es vielleicht jetzt ein bisschen so Klischee-Denken, aber ich stelle oft fest in meiner Aufgabe im Team, dass Männer weniger ein Thema damit haben, in die erste Reihe zu treten und zu sagen, also ich bin jetzt bereit, den Job zu machen. Klar, also ich mache das voll easy. Frauen hingegen tendieren, also und wohl betont nicht alle, aber es ist so ein bisschen die Tendenz da, dass Frauen dann eher mal dazu tendieren, eher in der zweiten Reihe zu bleiben und sich nochmal dreimal zu hinterfragen, ob sie wirklich gut genug dafür sind. Wobei dann schon vielleicht 5 Männer die Hand schon lang gestreckt haben. Also da vielleicht ein bisschen für mehr Ausgleich zu sorgen. Deswegen finde ich die Entwicklung gut und ich finde aber gleichzeitig auch wichtig, Frauen einfach, und ich finde eben, also nicht nur Frauen, sondern ich bin großer Freund von Diversity generell, egal welchen Geschlechts, also dass einfach ein Balance im Team ist von Gender Diversity, aber auch Age Diversity, also dass man sowohl jüngere Leute, ein durchgemixtes und ältere Leute, ein durchgemixtes Team insgesamt hat. Davon kann dann jeder, finde ich, oder die Firma vor allem, so Unternehmen den größten Nutzen ziehen. Also insofern ist die Entwicklung sehr positiv und man muss, jetzt komme ich zum letzten Punkt, vor allem finde ich früh ansetzen, weil es gibt Frauen in der Finanzbranche, es gibt nicht genug Frauen, aber um mehr Frauen zu entdecken, muss man einfach auch, finde ich, ja, an Ausbildungsstätten gehen, schon in Schulen anfangen, in Kindergärten, in Universitäten, an Fachhochschulen, also zu den Ausbildungsstätten gehen. Das finde ich ist ganz wichtig als Unternehmen, das machen wir zum Beispiel auch, um frühestmöglich mehr Frauen auch genauso wie Männer anzusprechen, die dann in die Finanzbranche kommen.
Ich erinnere mich da noch an Morningstar, hatte zum Weltfrauentag so eine Untersuchung gemacht. Ich glaube, in Deutschland waren es, es gab mehr Portfolio-Manager oder die Markusse als Portfolio-Manager hatten mehr Assets under Management als alle weiblichen Portfolio-Manager zusammen oder so. Also da sieht man natürlich, dass es ein systemisches Thema ist, wie du auch sagtest eben. Wie können denn Finanzinstitutionen ihre Unternehmenskultur so gestalten, dass eben, wie du sagtest, die Diversity generell, also nicht nur Frauen, sondern generell eine vielfältige Belegschaft angezogen und gefördert wird? Gibt es da irgendwie innovative Ansätze, die du gesehen hast oder selbst implementiert hast schon in den Firmen?
Also was heißt innovativ? Ich meine, klingt immer so, wir müssen vielleicht irgendwas Neues erfinden. Ich glaube, es geht eher darum, wie ich gesagt habe, also bei uns hat beispielsweise jetzt, als ich angefangen dreiviertel Jahren in Frankfurt, hatten wir zum Beispiel keine jungen Leute, wir hatten keinen Praktikanten im Team. Es war eigentlich ein sehr seniores, sehr männerlastiges Team, also sehr einseitig. Insofern sind wir dazu hergegangen, haben einfach mal angefangen, an Universitäten zu gehen und an Fachhochschulen. Einfach mal gar nicht innovativ, aber einfach so mal als naheliegende Idee. Wie sieht's aus? Können wir da an irgendwelchen? Da gibt's ja auch so Konferenzen, ne, wo man einfach hingehen kann. Und das haben wir gemacht, haben Studenten auch zu uns eingeladen. Und seitdem muss ich sagen, wir haben ja auch zwei Studenten, Praktikanten, die immer 6 Monate bei uns bleiben, so einem rollierenden Rhythmus. Und am Anfang war das noch richtig Rekrutierungsarbeit. Und jetzt hat sich sozusagen das Netzwerk selber gebildet und wir werden angesprochen. Also das ist vielleicht eine Idee, finde ich, der man unbedingt nachgehen sollte. Und ich glaube, das wird noch zu wenig gemacht, weil einfach wir müssen ja irgendwo die nächste Generation auch aufstellen und ausbilden, ja, in der Finanzindustrie. Ich finde auch generell, dass die Finanzindustrie immer noch zu verstaubt einfach agiert, ja, also im Sinne von, wie du es jetzt bei unserem Vorgespräch gesagt hast, so vom Anziehen her. Also ich finde es unglaublich wichtig, wir sind in einem kundenorientierten Geschäft, vor allem wir hier mit der Vertriebsniederlassung, dass man sich selbstverständlich ordentlich kleidet, ja, vor allem wenn man ein Erstgespräch hat, da bin ich, glaube ich, noch ziemlich oldschool und ich muss das hier gar nicht im Team sagen, die laufen hier jeden Tag, die Jüngsten hier mit dem Anzug ganz alleine herum, weil sie den Anspruch halt an sich selber haben, aber ich finde gar nicht mal jetzt dieses Gespräch um Krawatte oder nicht Krawatte, sondern eher so dieses, wenn man jetzt beispielsweise auch, ich selber habe zum Beispiel ein Tattoo, das ist zum Beispiel immer noch so, das stelle ich immer wieder fest, also das ist, und es ist einfach nicht mehr zeitgemäß, ja. Ich finde, da muss einfach die Finanzbranche mal ein bisschen lockerer werden, weil ein Tattoo zu haben hat nichts damit zu tun, ob man jetzt irgendwie unseriös wirkt. Und daran habe ich zum Beispiel an mir selber festgestellt, hey, das ist nicht zeitgemäß. Und da würde ich mir wünschen, dass wir ein bisschen mehr in die Richtung, und das zählt auch dazu, einfach ergebnisorientierter agieren. Weil jemand, der jünger ist und das gleiche Ergebnis bringt oder vielleicht sogar ein besseres Ergebnis als jemand, der viel älter ist, aber halt auf dem Blatt Papier diese 20 Jahre Erfahrung mitbringt, der muss genauso gesehen werden und dem, finde ich, muss nicht gesagt werden, ja, also du bist ja jetzt hier, hast du erst angefangen, dir wird jetzt erstmal gar nicht zugehört. Das, finde ich, muss sich insgesamt ändern.
Ich glaube, bei den Tattoos sind wir jetzt schon ein bisschen weitergekommen, auch in der Branche, beziehungsweise in Mannheim ist ja auch die Zahl der weißen Sneaker exponentiell steigend über die Jahre. Insofern so ganz langsam.
Ja, das stimmt. Ja.
Wird es da ja besser. Jetzt kenne ich nicht eure ganze Belegschaft, aber von einem Event hier im Sommer habe ich auch ein paar kennengelernt. Da fiel mir auch auf, dass es relativ viele Männer und Frauen, aber auch jüngere Leute waren bei euch. Mhm. Welche Veränderungen in der Kommunikation oder in der Zusammenarbeit beobachtest du denn, wenn Teams diverser werden? Oder wie wirkt sich das so auf Entscheidungsprozesse aus? Werden zum Beispiel Teams selbstständiger? Werden die irgendwie agiler, wenn du merkst, es gibt, oder werden die mehr Blickwinkel? Das kann ja bereichernd sein, wenn es mehr Perspektiven auch gibt. Das kann aber natürlich auch lähmend sein, wenn man alles berücksichtigen will, ein Stück weit für Entscheidungsprozesse. Und deswegen würde mich mal interessieren, wenn du sagst, so Firmen müssen sich breiter aufstellen, verschiedene Alterssegmente haben, Geschlechter, auch der Background, das wird ja mal gar nicht so oft dargestellt, aber das finde ich auch wahnsinnig wichtig.
Ja.
Wie ändert das eine Organisation?
Ich glaube, dass somit, also ich bin ein großer Fan davon, ich glaube, dass somit Organisationen unternehmerischer werden. Und ich glaube, das ist das, was es braucht, um letzten Endes, dass Organisationen auch erfolgreicher werden vor allem. Also ich bin ein ganz großer Freund von Unternehmertum und das gefällt mir auch in unserem Haus so. Wir sind ja Eigentümer geführt. Wir sind geführt von der Baroness Ariane de Rothschild, die bei uns die Geschicke leitet, mit ihren 4 Töchtern zusammen. Und eben dadurch wächst natürlich der Druck auf jeden einzelnen Mitarbeiter im Sinne von, und das war früher zum Beispiel anders, also bei Goldman Sachs, um da einen Vergleich zu ziehen. Das ist auch ein sehr unternehmerisch agierendes, internationales Unternehmen. Aber es ist insofern, spürt man diesen direkten Druck von dem Eigentümer jetzt in einer Niederlassung in Deutschland lang nicht so stark. Wahrscheinlich im Hauptunternehmen auch anders sein, eine Hauptniederlassung. Aber hier ist es sogar, dass wir, das Hauptunternehmen bei uns sitzt in Genf, das ist die Hauptniederlassung der Privatbank. Und da spüren wir hier sogar in Frankfurt, zwar jeder Einzelne im Team wird da in die Verantwortung eben gezogen, dass wir hier ein bestimmtes Ergebnis erzielen müssen. Und ich glaube, das alles hängt damit zusammen, dass man eben unternehmerischer, leistungsorientierter agiert und dann nochmal halt diesen auf dieses sozusagen die Brücke zu dem, was ich vorher gesagt habe, zu machen, wird dadurch sozusagen implementiert. Und dadurch, indem ich eben mein Team breiter aufstelle, indem ich mehr rausgehe, mehr weibliche Mitarbeiterinnen reinhole, jüngere Leute mehr anerkenne. Ich finde, es geht alles ineinander über in ein insgesamt erfolgreiches Unternehmen und insgesamt, um auf deine Frage zurückzukommen, eine insgesamt erfolgreichere Organisation.
Jetzt haben wir ganz oft über Unternehmenskultur schon gesprochen, das Wort erwähnt. Fass mal zusammen, wie ist denn die Unternehmenskultur von Edmond generell? Also jetzt nicht der Standort Frankfurt, sondern
ja,
außer leistungsorientiert. Das habe ich jetzt ja schon wahrgenommen.
Ja, also das ist die, muss ich sagen, in erster Linie. Es ist ein Familienunternehmen. Wir sind unternehmerisch agierend. Gleichzeitig, was ich spannend finde, ist es dadurch, dass es ein Familienbetrieb ist, auch immer sehr nachhaltig orientiert. Das findet sich auch in allen Strategien wieder. Das ist die Investmentphilosophie des Hauses, dass man gesagt hat, dass was als Familie verdient wird, sich frühzeitig Gedanken zu machen, wie man sinnvoll das Geld wieder in die Wirtschaft zurückführt. Und das ist sozusagen der Eckpfeiler aller unserer Strategien und gleichzeitig auch die ganze Kultur, die unser Haus eben ausmacht. Also im Sinne von innovative Strategien, die wir erfunden haben. Wir haben zum Beispiel eine Infrastruktur-Debt-Strategie, die hat sich das Thema Energiewende schon auf die Fahnen vor 10 Jahren geschrieben. Also wir haben immer sozusagen einen innovativen und neuartigen Engel in allen Produktstrategien verankert. Und das wiederum geht nur über eine, also mutige, innovative Strategien zu entwickeln, geht nur durch eine mutige Kultur einher. Also insofern, wir haben auch so einen Leitspruch, Bold Builders of the Future. Da habe ich am Anfang immer gedacht, was ist das für ein Spruch? Ich weiß nicht, ob ich damit was anfangen kann. Das geht damit einher, dass wir sehr innovative Strategien eben haben. Und dazu muss man natürlich mutig sein, diese umzusetzen. Also das ist einer der Leitsprüche, den wir haben. Gleichzeitig haben wir uns auf die Fahnen geschrieben, dass wir einen, sage ich jetzt mal, erstklassigen Service bieten wollen in dem, was wir tun. Das geht jetzt eher damit einher, was wir unseren Kunden entsprechend bieten wollen. Und da finde ich immer, ist ausgesprochen wichtig, ja, schnell unseren Kunden zur Verfügung zu stehen, dadurch durch größere Organisationen viel verlangsamt wird und dadurch wird dann auch der Kundenkontakt oft, also die Reaktion auf eine Kundenanfrage wird oft verlangsamt. Das finde ich ist ganz, ganz wichtig, in einem guten Kundenservice das zu liefern. Und das ist, um wieder auf die Kulturfrage zurückzukommen, ist gleichzeitig sozusagen der Haupteckpfeiler unserer Kultur, also dieses Unternehmerische. Wir haben gleichzeitig unternehmerisch nach vorne gehende Persönlichkeiten im Unternehmen verankert, die mutig genug sind, eben auch innovative Themen wie eine Energiewende, vor der zum Beispiel vor 10 Jahren noch niemand gesprochen hat, dann entsprechend auch in Strategien umzusetzen und damit eben auch rauszugehen. Das würde ich sagen, ist der Hauptteil. Ja.
Über die Energiewende wollen viele heute noch nicht sprechen, aber wenn wir über Mut sprechen, dann sprechen wir ja auch über Fehler zwangsläufig
ja,
in irgendeiner Art und Weise. Wie
ja,
gehst absolut du denn mit Fehlern um, bei dir, aber auch im Team?
Ja, also ganz klar ist eine offene Fehlerkultur. Ja, das ist immer, ich finde, das ist immer so ein Wort, Fehlerkultur. Aber ich finde,
das sagt sich so sehr allgemein.
Ja, genau. Ich finde es ganz wichtig und ich lasse mein Team sehr viel ausprobieren und es macht absolut Spaß, neue Dinge zu probieren im Sinne von, wir haben noch nie einen Podcast vorher gemacht, das einfach zu machen und zu sehen, was können wir daraus ziehen, wie funktioniert das und neue Dinge auszuprobieren. Und natürlich gibt es dann auch einige Dinge, die nicht funktionieren. Aber ich finde, nur wenn man Dinge ausprobiert und auch vor allem sein Team Dinge ausprobieren lässt, das finde ich ganz, ganz zentral, weil man kann nur erfolgreich sein, nicht wenn man als Einzelner irgendwie voranschreitet und dann meint, man muss als Einziger jetzt Dinge ausprobieren und dann die Fehler machen, weil man kann sich ja als Vorgesetzter die Fehler erlauben, sondern seinem Team vor allem zu gestatten, sei mutig und bringen Ideen ein. Das heißt nicht, dass es Free Lunch ist im Sinne von, wir können jetzt alles irgendwie umsetzen. Ja, also wir müssen schon immer schauen, dass es irgendwie in eine, ich sage immer, ein Commercial-Gedanken dahinter ist, bringt uns das auch was als Unternehmen.
Sind wir wieder beim Unternehmerischen.
So ist es. Du siehst schon, ich mag das Wort.
Gibt es denn Personen in, ganz egal, Wirtschaft, Politik, Gesellschaft, die dich besonders inspirieren und wenn ja, warum?
Ja, die mich besonders inspirieren. Also mich hat zum Beispiel besonders inspiriert, wieder auf die Schweiz zurückzukommen, weil ich ja vor kurzem jetzt die Verantwortung auch für die Schweiz übernommen habe. Ich 10 Jahre da gelebt habe, das war ein Mensch, mit dem hatte ich die Freude und auch die Herausforderung, zusammen eine kleine Investmentboutique aufzubauen. Das ist der Felix Zulauf, der ist auch einigermaßen bekannt hier in Deutschland. Das ist ein Schweizer Makroökonom, geboren in den 1950ern, immer noch aktiv, war damals leitender Anlagestratege in den 90ern bei der UBS und hat sich dann selbstständig gemacht. Und mit ihm zusammen und mit seinem Sohn habe ich eben die Investment Management Boutique gegründet, die heute auch erfolgreich ist mit 30 Mitarbeitern. Und das ist für mich einer der Persönlichkeiten in der Finanzindustrie, mit dem ich zusammenarbeiten konnte, mit dem ich unglaublich viel gelernt habe. Und was habe ich von ihm gelernt? Also beides eben zu sein, unternehmerisch, da sind wir wieder, aber gleichzeitig eben auch erfolgreich geworden zu sein, sehr erfolgreich geworden, aber gleichzeitig auch bodenständig zu bleiben. Und das hat er nie verloren und das hat mich immer, war für mich immer so ein Vorbild.
Du hast über Mut gesprochen, über innovative Strategien. Wenn man sich mal anschaut, der deutsche Asset Management Markt, da verändert sich ja rasant. Welche Trends, aber auch Entwicklungen siehst du denn in den nächsten Jahren auf uns, also die gesamte Branche, zukommen und wie stellt ihr euch darauf ein?
Ja, also wir haben es ja gerade vorher schon angerissen, das Thema Energiewende eben, ne? Das ist zum Beispiel, um auf einen sektoralen Trend zu sprechen zu kommen, das ist was, was in aller Munde ist und ich glaube, das ist auch toll, wenn man in der Finanzbranche arbeitet und im Asset Management insbesondere, um eben auch was Positives tatsächlich bewirken zu können mit dem Thema. Ich glaube, das wird uns noch lange sinnvollerweise begleiten und wir können dadurch mit Finanzstrategien entsprechend unterstützen mit Investments. Ich glaube, das Thema Digitalisierung, das Thema Gesundheitswesen ist was natürlich jetzt auch getrieben, ja, durch das Thema Corona, was wir hatten vor einigen Jahren. Das ist, glaube ich, was auf jeden Fall in den nächsten Jahren uns weiterhin begleiten wird, so als Haupttrends. Ich denke auch, ein weiteres Thema ist natürlich ein großes Thema, ist der Kostendruck, der entsprechende, dass immer mehr in passive Strategien entsprechend investiert wird und auch auf uns natürlich als Anbieter von insbesondere aktiven Strategien der Druck
wächst. Wie blickst du da drauf?
Ja, wie blicke ich da drauf? Also das Gute ist, und es zeigt wiederum das aktuelle Marktumfeld, dass das genau das richtige Marktumfeld ist, was beweist, dass aktive Strategien gebraucht werden. Das ist das Gute und dass da auch immer noch der Wille da ist, auch wenn der Druck insgesamt natürlich auf die Kosten steigt. Man muss kompetitiver die Produkte bepreisen. Aber als aktiver Manager, wenn man erfolgreich ist, rechtfertigt es immer auch noch ein, sage ich jetzt mal, ein gewisses Kostenniveau. Das ist natürlich gut und das ist auch insgesamt, glaube ich, gut so. Ich glaube, wir haben auch einen Kostendruck natürlich auf der illiquiden Seite, weil wir haben jetzt tatsächlich nur über, ne, also es gibt einen Kostendruck auf der passiven liquiden Seite, den ETF-Markt. Es gibt aber auch einen großen Kostendruck auf der illiquiden Seite, den wir spüren. Wir haben ein recht großes illiquides Angebot an Strategien. Auch da müssen wir einfach als Haus immer wieder schauen, okay, was lohnt sich auch für uns als Haus von den Größenordnungen her, dass wir das entsprechend umsetzen. Also es ist schon eine gewisse, sage ich jetzt mal, Sensibilität mit dem Thema verbunden. Es führt natürlich zu vielen Konsolidierungen am Markt, was wir auch wahrnehmen. Man sieht es ja hier auch im deutschen Markt, Konsolidierung auf der Bankenseite vor allem. Und ich glaube, das wird uns in Zukunft eben auch weiterhin begleiten. Also eine gewisse Konsolidierung im Markt, verständlicherweise. Und was auch Sinn macht, es sind natürlich auch sehr viele, viele, viele Häuser und Strategien in den letzten Jahren entstanden. Und das ist natürlich das, was wir jetzt mit dem immer noch hohen Zinsumfeld entsprechend immer noch von den Auswirkungen her mitbekommen. Also das ist was, was dominierend weiterhin bleiben wird. Ich glaube, bin da eher optimistisch im Sinne von, weil viele schon auch immer so in Richtung, ja, und die ganze Finanzbranche ist kränkelnd und wie lang wird das noch gehen und wie lang wird das noch so vor sich gehen? Ich glaube, das hat man, glaube ich, in den 70er Jahren schon gesagt, die Finanzbranche gibt es immer noch, also irgendwie funktioniert das System, ja.
Aber du hast gerade die illiquide Seite angesprochen. Das ist ja die Private Markets generell, ist ja gerade auch ein Thema, was zunimmt an Bedeutung in der Branche. Vielleicht auch so ein bisschen als Gegenpol zu den ganzen ETFs etc., was kommt. Welche Assetklassen und Sektoren siehst du denn da aktuell als besonders vielversprechend für professionelle Investoren an?
Also ich meine, also was wir dieses Jahr gesehen haben, ist insbesondere eine große, also was heißt, wir haben ja dieses Jahr eher weniger Nachfrage generell breit über Private Markets gesehen, weil wenig Liquidität da war. Und die Liquidität, die da war, die wurde halt in flexiblen, qualitativ hochwertigen Investment-Grade Einzel-Fixed-Income-Anleihen, ne, entsprechend investiert. Und wenn investiert wurde, und das sehen wir eben jetzt als Trend, das hat sich jetzt insbesondere in den letzten Wochen auch nochmal echt verstärkt von der Aktivität her im Bereich Infrastruktur. Also wenn wir jetzt gerade jetzt hier vor allem auf den Standort Deutschland auch blickend, aber auch europaweit haben wir eine große Nachfrage nach Infrastruktur. Infrastruktur von den Strategien her Equity, dieses Jahr eher breit gestreute Strategien, die wenn dann nachgefragt sind. Und was zunimmt, ist im Infrastruktur-Debt-Bereich, sehen wir insbesondere mehr Nachfrage aufgrund halt der höheren Sicherheit im Infrastruktur-Debt-Bereich, dadurch, dass halt man entsprechend vorhersehbare Renditen entsprechend generiert. Man hat regelmäßige Cashflows mit der Strategie. Da hat man doch nochmal mehr Unsicherheit auf der Infrastruktur-Equity-Seite, natürlich auch deswegen mehr Rendite. Und deswegen sehen wir insbesondere für unsere Infrastruktur-Debt-Strategie, also wir haben eine Investment-Grade-Variante, wir haben eine Higher-Yielding-Variante, die bewegt sich im Junior-Bereich und wir sehen insbesondere für die höher-rentierlichen Infrastruktur-Debt-Strategien tatsächlich mehr Nachfrage. Und ich glaube, das deckt sich eben auch auf der Bedarfsseite von den Projekten her. Und insofern glaube ich, dass der Trend jetzt durch auch das Zinsumfeld, was immer weiter ja entsprechend jetzt wieder niedriger werden sollte, wird sich dieser Trend, glaube ich, erstmal halten für ins nächste Jahr hinein.
Das ist eines eurer Flagship-Produkte, kann man so sagen,
oder? Das ist, würde ich mal sagen, unser Flagship-Produkt, von dem wir auch die Hälfte von deutschen institutionellen Investoren investiert haben bereits, das Infrastruktur-Debt-Produkt, welches sich Bridge nennt.
Ein weiteres, größeres Produkt von euch ist ja der KI-Fonds. Also ihr habt ja einen, da hatte ich auch mal kennengelernt, den Xiaodong Wao, der bei euch das managt.
Ja.
Der steckt ja nicht das Geld jetzt mal in die ganz klassischen KI-Unternehmen, die mir jetzt erstmal einfallen würden. Ich weiß sogar, der war schon damals nicht so ein Riesenfan von Nvidia und meinte, okay, irgendwann wird das auch mal wieder down to earth gehen ein bisschen. Sondern geht ja eher und dann sieht die ganzen Spektren drumherum, was kann noch irgendwie Wande von KI profitieren und davon gehen. Das heißt, das ist ja dann eine sehr spezialisierte Strategie. Ist das the way to go bei den ganzen Themenfonds, die ja jetzt nicht unbedingt, sage ich mal, die Bestseller waren, in diesem Jahr jetzt mal in der Breite betrachtet? Ja. Oder wie guckst du so auf so Aktienstrategien?
Ja. Nee, das ist absolut so. Das ist auch eine der Strategien. Das macht auch unser Haus wieder auf, weil du vorher die Frage gestellt hast, ne, mit diesem Thema innovative Strategien. Das ist genau so eine Strategie. Also das ist eine Strategie der Big Data, die tatsächlich eher sagt, naja, die Magnificent Seven, natürlich haben die ihre Daseinsberechtigung, aber wir glauben halt eher, dass die Bewertungen nicht so attraktiv sind wie vielleicht andere, die viele noch nicht in ihrem Portfolio entsprechend haben. Wir denken, dass jetzt gerade Nvidia und Co. eben zu hoch bewertet sind. Das heißt aber nicht, dass wir sie nicht im Portfolio halten, sondern wir haben sie halt einfach niedriger von der Gewichtung her als jetzt andere Titel. Das heißt also, dass eine ausgewogenere und ein holistischeres Portfolio entsteht in den Big Data Funds, sodass man eben nicht nur einen Tech-Teil Anteil drin hat, sondern dass man eben eine holistischere Betrachtungsweise auf diese Tech-Welt nimmt, nämlich auch Unternehmen reinnimmt, die effizient Daten verwerten. Also Unternehmen, die, weiß ich nicht, es gibt eine Match Group zum Beispiel, die sich dem schönen Thema annimmt, eben Menschen zusammenzuführen auf einer Plattform. Also auch das zählt zu dem Thema Big Data. Und das führt wiederum zu einem ausgewogeneren KI-Portfolio, welches schön diversifizierend eben zu diesen reinen Tech ja, basierten Strategien sich auswirkt. Und insofern ist das auch einer der innovativen, interessanten Strategien, die, glaube ich, man hat es ja gesehen, jetzt gab ja eine Korrektur, die wir vor kurzem gesehen haben.
Diese Dreitageskorrektur im August, ja.
Dreitageskorrektur, ganz genau. Und genau in dem Moment, und das soll ja auch eine aktive Strategie tun, das hat unsere, zum Glück, er hat dann schön outperformed, ja, in der Phase. Also das ist sozusagen ein Gegenpol, den man dann reinnehmen kann, ohne dass wir jetzt irgendwelche Short-Positionen nehmen, aber dass wir entsprechend mit untergewichteten Positionen dem etwas entgegenwirken.
Aber mal diese Drei-Tages-Korrektur zum Anlass genommen, das war so, Sonntag hat man ja gemerkt, so da brodelt es so ein bisschen dann schon, dann ging Montag die Börse runter. Montagmittag hatte die Bild getitelt, mit stürzt heute die US-Börse zusammen oder irgendwie sowas, dann haben alle nachgekauft und ja. Mittwoch war es eigentlich gefühlt wieder vergessen.
Ja.
Das ist ja so ein Umgang mit Krise, wie das sich jetzt irgendwie immer mehr wiederholt. Es wird alles immer schnelllebiger und so. Du hast vorhin gesagt, die Erfahrung bei dir sorgt für eine höhere Sicherheit. Ich würde jetzt mal, also Management sprechen, würde man jetzt vielleicht von einer höheren Resilienz sprechen.
Ja.
Wie gehst du denn persönlich mit der Unsicherheit und diesem ständigen Wandel in der Finanzbranche um? Also so diesen, ist es ja auch wichtig, diesen ganzen Neues mal auszublenden, um seine Entscheidungen durchzuziehen und so. Hast du da irgendwie Techniken oder nutzt du da irgendwas Besonderes? Was weiß ich, Meditation oder lässt
ja,
du einfach alles abperlen?
Also ich glaube, was heißt Schnelllebigkeit der Finanzbranche? Ich glaube, es war schon immer so, ehrlich gesagt. Natürlich ist es bei solchen Bewegungen schon immer der Fall gewesen. Und das ist, glaube ich, das sehr Wichtige, vor allem auf der Investmententscheidungsseite, einen kühlen Kopf zu bewahren. Und die haben natürlich da ihre Strategien und erzählt natürlich, deswegen ist es so wichtig, deine Erfahrung entsprechend mitzubringen als Investmentmanager, damit man eben das einordnen kann und nicht gleich jeder Bewegung, sage ich jetzt mal, schnell hinterherläuft und dann wieder das Portfolio sozusagen umstrukturiert mit anderen Positionen, sondern sich von Anfang an vornimmt. Und das ist unsere Strategie, und komme ich gleich nochmal auf deine Frage zurück, mit einem langen Investmenthorizont eben zu haben. Also das grundsätzlich dieses, auch wir als Haus, eine strategische Idee und Überzeugung, eine Conviction, was wir mit diesem Big Data Fund haben, eben nachhaltig und langfristig zu folgen. Und wie man dabei einen kühlen Kopf bewahrt, also ich selbst mache es zum Beispiel mit Sport. Ich bin im CrossFit, das mache ich 4-mal die Woche. Das ist so, wie ich sozusagen meinen kühlen Kopf bewahre. Wie du es gesagt hast, gepaart halt mit der Erfahrung. Also das macht schon viel aus. Und ich finde, egal ob das Sport ist, es muss irgendwas sein, finde ich, was man für sich findet, so als Ausgleich. Ich glaube, das ist ganz wichtig, um bei solchen Bewegungen, wie wir es halt in den 3 Tagen gesehen haben, dann auch etwas gelassener zu bleiben.
Ich vermute mal, in der CrossFit-Box ist dein Asset Management jetzt nicht number one. Hörst du da irgendwie Musik oder Podcast oder gar nichts und konzentrierst dich nur auf Sport? Oder
ja, das ist lustig, dass du es fragst. Also ich habe vor kurzem jetzt beides versucht zu verbinden, weil ich bin seit kurzem auch begeisterter Podcast- und Hörbuchhörer und habe dann versucht, das während dem CrossFit zu machen, weil man will ja irgendwie das Maximale aus einem rausholen. Wenn man Sport macht, muss man sich eigentlich nicht geistig betätigen. Also kann ich ja noch nebenher auch noch einen Podcast hören oder irgendein tolles Hörbuch. Das klappt aber nicht. Also das habe ich schnell wieder aufgegeben. Also insofern, ich höre nichts. Und lass einfach den Gedanken freien Lauf. Und das tut ziemlich gut.
Welches Buch kannst du unseren Hörern denn empfehlen?
Oh, also da habe ich jetzt tatsächlich einen ganz großen Klassiker, den ich gerade höre. Mit der aktuellen Lage soll ich das vielleicht nicht sagen, aber es ist einfach ein Weltliteraturklassiker. Ich höre mir gerade von Tolstoi Anna Karenina an.
Ah, sehr gut.
Und da lernt man viel. Eigentlich, ich würde fast sagen, es ist so ein bisschen, nicht vom Ausgang her, aber von der Handlung her ist es fast wie Bridgerton. Nur Bridgerton, die ist die Serie, ne? Kennt manche oder einer wahrscheinlich besser wie Anna Karenina, könnte ich mir vorstellen. Das ist auf jeden Fall, kann man da gut abschalten und lernt ganz nebenbei natürlich nochmal auch was von der russischen Geschichte.
Aber das ist doch auch ein echt dicker Wälzer, oder?
Gelebt haben. Bitte?
Das ist doch ein echt dicker Wälzer, das Buch, oder?
Das ist ein richtiger Wälzer, das gebe ich mir das als Hörbuch und das geht ziemlich gut. Das mache ich jetzt überall.
Wenn
ich
wann hörst du diese 30 Stunden, 40 Stunden Hörbuch?
Das kann ich
nicht. Weg zu den Sparkassen
sagen.
Oder?
wenn ich Auto fahre, wenn ich also nicht beim Sport. Wenn ich zu Hause bin, irgendwie mir was zu essen mache. Oder ich sitze tatsächlich jetzt, das hat vielleicht auch was Meditatives sogar, das habe ich jetzt ganz nahe, denke ich jetzt auf dem Sofa und höre es einfach an und mache nichts.
Das klingt ja abgefahren.
Ja, total, ne?
Wie sieht denn dein Alltag eigentlich so aus? Also bist du viel unterwegs auf Konferenzen? Tingelst du durch die Sparkassen? Hast du einen ganzen Tag hier Meetings in Frankfurter Türmen? Erzähl mal so ein bisschen.
Gut, bei den Sparkassen, das baut der Gregor bei uns im Team auf, die sehr wichtige Kundengruppe. Da sind wir jetzt von der Zeit her noch nicht so unterwegs, aber hoffentlich dann in der Zukunft mehr. Wie sieht mein Tag so aus? Ich bin vielleicht 2-3 Tage die Woche unterwegs, aber nicht jede Woche. Zurzeit natürlich mehr in der Schweiz, um das Team kennenzulernen, nochmal ein Bild über den Markt zu machen, um die Kunden vor allem dann auch Schritt für Schritt nochmal kennenzulernen. Sonst habe ich hier auch immer noch ziemlich viele Kundenmeetings. Dann habe ich einiges an Konferenzen, die ich natürlich besuche, unsere eigenen Veranstaltungen, die wir hier im Haus machen. Ja, also insofern bin ich, entweder bin ich die ganze Woche hier, so wie jetzt gerade diese Woche, habe aber dann Termine auch außerhalb oder fahre mal nach München einen Tag zum Kunden. Und nächste Woche bin ich zum Beispiel 2 Tage wieder in der Schweiz. Also ziemlich abwechslungsreich.
Wenn du jetzt mal eine Woche keine Kundentermine hättest, aber könntest auf eine Konferenz deiner Wahl oder zu einem Thema deiner Wahl, was wäre es denn? Was interessiert dich gerade besonders, privat als auch im Business?
Privat interessiert mich tatsächlich, muss ich sagen, ziemlich viel, was mit Geschichte zu tun hat. Deswegen eben die Idee mit Anna Karenina. Ich habe davor einen ganz anderen großen Klassiker von Thomas Mann, der Zauberberg. Ist auch kein kleiner Wälzer.
Auch 50 Stunden würde ich tippen,
auch
ja.
Gegeben. Der spielt wiederum in der Schweiz, auf der Schatzalp in Davos. Also das interessiert mich sehr, einfach aus unterschiedlichen Zeitepochen zu lernen, weil ich bin einfach vielseitig interessiert. Und im Beruf ist es das, was es für mich im Vertrieb tatsächlich ausmacht. Und deswegen mag ich die Finanzbranche sehr, da einfach man direkt am Zeitgeschehen angebunden ist und sich immer wieder neue Geschehnisse ergeben. Und das interessiert mich sehr, diese Vielseitigkeit, also diese Verbindung der Kapitalmärkte zu haben mit dem, was wir als Haus eben, was wir draus machen, mit unseren Strategien und wie wir positionieren. Das interessiert mich sehr und vor allem die Kundenseite. Man trifft, es ist ein People's Business für uns im Vertrieb und es ist einfach ganz toll. Für mich ist es die Finanzbranche, einfach immer wieder auf unterschiedliche Charaktere und Menschen zu treffen. Und deswegen macht der Job so langfristig so viel Spaß.
Wie bleibst du denn auf dem Laufenden in der Branche?
Ja, wie bleibe ich auf dem Laufenden? Auch da habe ich ganz unterschiedliche Wege. Also der ein Weg ist zum Beispiel Podcasts, die höre ich mir zum Beispiel nicht so lang. Ich könnte mir jetzt, glaube ich, keinen einstündigen Makro-Talk anhören, da ist jetzt mein Interesse nicht in erster Linie drauf, aber solche kurzen Podcasts, die so 15, 20 Minuten gehen, sehr informativ sind über die Märkte, da gibt es ja alle möglichen Anbieter und gibt es genug davon. So informiere ich mich oder einfach ganz klassisch wirklich über die Zeitung, da einfach die Headlines lesen. Eine Financial Times habe ich zum Beispiel immer noch abonniert, die finde ich einfach gut, um sich einfach immer über das Weltgeschehen zu informieren. Ja, oder ansonsten auch eine Bild-Zeitung ist informativ, auch wenn sie vielleicht nicht tiefgreifend ist, aber von den Headlines her ist sie durchaus informativ. Das ist, wie ich mich informiere. Und natürlich auch intern, um nicht zu vergessen, über unser, wir haben hier ein regelmäßiges Makro-Research. Wir haben kein Research wie jetzt in einem großen Haus, also jetzt bei wo ich vorher eben war. Aber wir haben durchaus so wöchentliche, ne, und monatliche Makro-Kommentare, die ich selbstverständlich auch durchlese.
Jetzt hast du gerade gesagt, die Sparkassen werden für euch wichtiger als Zielgruppe oder ihr geht das Thema jetzt ein bisschen ernster an. Wie wollt ihr euch denn, oder was sind denn deine konkreten Ziele in den nächsten 2 bis 3 Jahren? Und was würdest du denn sagen, ist dann ein Erfolg?
Das stimmt mit den Sparkassen. Und zwar, warum waren Sparkassen bisher, also die waren jetzt nicht außerhalb unseres Fokus, aber ich habe vor 3,5 Jahren, als ich hierher gekommen bin, nochmal die Sales-Strategie ein bisschen fokussierter ausgerichtet. Und wenn wir uns eben betrachten als Haus, wir sind jetzt hier in Deutschland immer noch am Aufbauen. Wir haben eine gewisse Asset-Basis aufgebaut, die ist schon ganz gut. Aber wir wollen natürlich innerhalb von einer relativ zügigen Zeit, willst du natürlich, um wieder unternehmerisch zu agieren, eine gewisse Asset-Basis nochmal aufbauen. Das heißt, das gelingt am ehesten, indem man halt schaut, was haben wir als Haus für Produkte. Da haben wir eben so einen Big Data KI-Fund, da sind wir sozusagen im Fixed-Income-Bereich, im Nachranganleihen-Bereich sind wir ein Haus, mit dem man sprechen muss, wenn man in Nachranganleihen investiert. Haben wir eine Expertise schon seit über 15 Jahren und haben auch entsprechende Strategien dazu. aber eben nicht jedes Haus macht nachher Anleihen. Und deswegen haben wir uns in der Sales-Strategie vornehmlich jetzt auf größere Asset-Allokatoren konzentriert. Und jetzt ist eben zunehmend im Fokus, dass wir Sparkassen mit aufbauen. Das macht, wie gesagt, der Gregor in meinem Team zusammen auch mit dem NOAD Sparkassen aufbauen als Kundengruppe, die unglaublich wichtig ist, aber länger braucht einfach von der Zeit, um dort das Vertrauen sozusagen aufzubauen und zu entwickeln für unsere Strategien. Deswegen verspreche ich mir davon, dass wir in den nächsten 2 bis 3 Jahren, und wir haben da schon erste Fortschritte und Erfolge gemacht im Sparkassenbereich, haben auch mit den Häusern, die mit Sparkassen zusammenarbeiten, entsprechend gute Kontakte aufgebaut und erste Investments reingeholt. Ich glaube, konkret wäre es toll, natürlich bei möglichst vielen Sparkassen, also auch wieder, wir können nicht alle Sparkassen abdecken von der Vertriebsseite, wollen wir natürlich alle abdecken, aber um eben aufzubauen, müssen wir von den größeren her anfangen bis zu den mittelgroßen herunter. Und das ist das sozusagen, was auch gleichzeitig der Erfolg bedeuten wird, wenn wir dann es geschafft haben, nach und nach bei diesen namhaften Häusern entsprechend unsere Produkte dann unterzukriegen.
Regine, wir sind auf der Zielgeraden. Was war denn dein spannendster Tag in deiner Karriere bislang?
Oh, was für eine Frage. Der spannendste Tag, also ich glaube...
Oder interessantest, das muss ja nicht gleich spannend
gewesen. Ja, ich glaube also vielleicht, also der interessanteste ist sehr schwer, das rauszufinden. Aber auf jeden Fall, was ein sehr interessanter Tag war, als ich bei uns noch nicht lange jetzt angefangen habe, vor 3,5 Jahren, in der Privatbank in Genf zu Besuch zu sein. Da ist auch nicht unweit davon sozusagen die Homebase unserer Eigentümerin. Da hat eine entsprechende Veranstaltung, eine interne stattgefunden. Und da nochmal wirklich zu erleben, wie die Familie, also auch außerhalb dessen, was ich jetzt aufbaue fürs Haus, sozusagen die Familie hat noch andere Geschäftsfelder. Also wir sind aktiv, wir haben eine eigene Stiftung, wir haben einen eigenen berühmten Weinanbau, wie man vielleicht schon mal gehört hat von Rothschild. Wir haben einen entsprechenden eigenen großen Landwirtschaftsbetrieb innerhalb der sogenannten Eritage, wo wir entsprechend nachhaltig agieren mit einer eigenen auch Käserei, mit einem eigenen Hotelmanagement. Wir haben eine eigene Parfümerie. Also das sozusagen innerhalb dieses Ausflugs, was wir auch mit einem Kunden sozusagen, einem unserer großen Kunden aus Deutschland zusammen gemacht haben. Also das alles sozusagen mitzuerleben. Die ich eigentlich ursprünglich nur aus dem Asset Management komme und einfach immer nur den Auftrag hatte, eben auch weiterhin Produkte entsprechend unseren Kunden näher zu bringen. Das fand ich unglaublich spannend, wirklich diesen ganzen Betrieb unserer Eigentümerfamilie kennenzulernen.
Noch eine Frage zum Träumen. Wenn Zeit und Geld keine Rolle spielen würden, was würdest du unbedingt einmal machen wollen?
Was ich unbedingt machen möchte, was ich auch irgendwann noch machen werde, das ist viel Zeit noch mal mehr im Ausland zu verbringen. Ich finde es unglaublich gewinnbringend und horizonterweiternd.
Wo würde das hingehen?
Diese Zeit. Also ich war jetzt letztes Jahr war ich zum Beispiel in Vietnam und Kambodscha. Das fand ich unglaublich spannend. Also gerade solche Länder zu besuchen, die einfach auch von Authentizität noch mal ursprünglicher sind und jetzt nicht schon vom Tourismus so dermaßen überlaufen, dass man eigentlich die Kultur des Landes nicht mehr so richtig mitkriegt. Das interessiert mich sehr. Und das ist was, was ich auf jeden Fall noch irgendwann machen werde, mir nochmal so eine Zeit rauszunehmen, in der ich solche Länder besuche. Chile steht auf dem Programm, Südamerika ist ganz vorne mit dabei.
Okay, also muss ein Sabbatical her, verstehe. Die Abschlussfrage.
Irgendwann, also nicht in den nächsten 2 Jahren oder so.
Die Abschlussfrage, wenn du morgen eine Sache in der Finanzbranche ändern könntest, welche wäre das und warum?
Wenn ich eine Sache ändern würde, ich glaube, das hat das ganze Gespräch auch schon ein bisschen so immer wieder durchgeklungen. Ich würde gerne diese Verstaubtheit ein bisschen mehr aufheben in der Finanzbranche und mehr den Fokus auf eine Ergebnisorientiertheit, das würde ich mir wünschen. Wir hatten eingangs drüber gesprochen. Ich finde, das sollte was sein, wo wir alle mehr dran arbeiten müssen.
Würde der Branche, glaube ich, ganz gut tun. Regine, vielen Dank für den Austausch, die ganzen Einblicke in eure Firma, auch in deinen Alltag. Es hat viel Spaß gemacht und bis bald. Dann vielleicht auch mal bei der Käserei und mal gucken.
Bist herzlich eingeladen. Vielen herzlichen Dank auch fürs Gespräch.